Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im stillen Ozean zwischen Japan und den Philippinen befindet sich die sogenannte Challenger-Tiefe. Mit fast 11.000 Metern ist sie die tiefste Stelle der Erde. Im Vergleich dazu ist der Bodensee mit 254 Metern geradezu eine Pfütze. Der Weltrekord der Gerätetaucher beträgt übrigens 332 Meter und bis zu 450 Metern können Menschen in Druckanzügen tauchen, die aussehen wie metallene Rüstungen. Oder ein anderer Vergleich: Würde man den Mount Everest in dieses Meeresloch versenken, dann blieben über der Spitze des Mount Everest noch 2000 Meter bis zur Meeresoberfläche. Und jetzt sagt der Prophet Micha: Gott wird alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres hineinwerfen. Von dort kann sie niemand jemals wieder hochholen. Und Gott sagt, er wird es auch nicht tun. Unsere Sündenschuld, sie ist ein für alle Mal aus der Welt geschafft. Sie steht nicht mehr zwischen Gott und uns. Sie belastet uns nichts mehr. Und angesichts dieser unfassbar großen Liebe Gottes, da ruft dieser Micha erstaunend aus: Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld? Schuldenerlass ist ja jetzt gerade wieder in der Corona-Krise ein drängendes Thema. Manche Euro-Länder, die schwerer getroffen sind als wir, die hoffen ja auch ein Stück weit jetzt auf Schuldenerlass. Auch viele Firmen, viele Selbstständige, sie hoffen, dass sie nicht nur Kredite bekommen und Zuschüsse, sondern eben auch sozusagen eine Unterstützung, die sie dann nicht mehr zurückzahlen müssen. Die Bundesregierung, sie hat ja in den vergangenen Wochen ein riesiges Rettungspaket für die Wirtschaft, für die Kommunen auf den Weg gebracht. Die geplante Neuverschuldung für das Jahr 2020 steigt auf 218,5 Milliarden Euro. Und neben den neuen Schulden ist ja zusätzlich noch ein Rettungsschirm von bis zu 600 Milliarden Euro für Unternehmen geplant. Und dabei hatten wir schon vor Corona 1.900 Milliarden Schulden. Wenn man auf die Schuldenuhr des Bundes, der Steuerzahler, schaut, wo die Schulden sekündlich angezeigt werden, da wird einem geradezu schwindelig. Und man fragt sich, wer soll das bezahlen? Wie kommt man jeweils wieder da heraus? Aber, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie wäre es erst, wenn es eine Anzeige gäbe, die nicht unsere finanziellen Schulden misst, sondern unsere geistlichen Schulden, quasi so eine Digitalanzeige im Himmel für unsere Sünden. Und diese Schuldenuhr, die würde dann jedes Mal bei jeder Übertretung sich ein Stückchen weiter drehen. Eine Lüge, klick. Einmal schlecht über jemanden geredet, klick. Einmal an der Kasse sich vorgedrängelt, klick. Einmal eine andere Frau, einen anderen Mann begehrlich angeschaut, klick, klick. Eingeschlafen während einer Predigt in Öschelbronn, klick, 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 klick. Das ist wirklich deprimierend, denn finanzielle Verbindlichkeiten sind eine Sache, aber geistliche? Doch unsere Sündenschuld, die hat ernste Konsequenzen, nämlich sie trennt uns von Gott. Der Prophet Jesaja sagt: Eure Schuld, die steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn und darum hört er euch nicht. Sehen Sie, himmlische Mathematik geht ungefähr so: Der Himmel ist ein vollkommener Ort für vollkommene Menschen. Und deshalb sind wir vollkommen ungeeignet dafür. Nach der himmlischen Schuldenuhr zu urteilen, schulden wir mehr, als wir jemals zu Lebzeiten zurückzahlen könnten. Jeder Tag bringt nämlich noch mehr Sünden mit sich, mehr Schulden und mehr die Frage, wird mich niemand aus diesem elenden Zustand befreien? So fragt einmal der Apostel Paulus im Römerbrief. Manche Menschen fangen dann an, hektisch Pluspunkte zu sammeln, in dem Moment, wo ihnen ihre Schuld bewusst wird. Das Leben wird dann zu einer pausenlosen Anstrengung, das Schlechte wieder irgendwie auszubügeln, und dann müht man sich ab, ein besserer Mensch zu werden, mehr zu erreichen. Und das heißt eben dann, wenn sich das Gewissen mal wieder meldet, dann gehen wir halt mal wieder in den Gottesdienst oder wir kaufen für einen älteren Menschen ein oder wir machen eine Spende oder wir pilgern vielleicht ein Stück auf dem Jakobsweg. Was aber bleibt, das ist die Ungewissheit. Die Ungewissheit, ist das jetzt genug? Reicht das aus? Was ist, wenn das nicht genug ist? Andere reagieren auf die Erkenntnis von Schuld nicht mit Aktion, sondern mit Aversion. Das heißt, sie wollen sich nicht mit diesem Thema Schuld auseinandersetzen. Sie gehen quasi galant darüber hinweg. Und sie werfen uns dann vielleicht auch noch vor und sagen, eurem christlichen Gott, dem kann man es ja überhaupt nie recht genug machen. Der ist nie zufrieden. So ein Gott, der kann doch gar nicht existieren. Und falls er doch existiert, dann ist er es nicht wert, an ihn zu glauben. Das sind die zwei Extreme. Der Angstvolle und ich sage jetzt mal so, und der Atheist. Der eine bemüht sich ab, verzweifelt Gott zu gefallen und der andere ist überzeugt, es gibt gar keinen Gott. Es gibt keinen Gott, der sich mit Sünde beschäftigt. Der Angstvolle, der weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr diese ängstliche Sorge, nicht gut genug zu sein, wie das auslaugt, wie das jeden Mut, jeden Kraft, jede Hoffnung wegnimmt. Der Atheist, er weiß, wie einsam man werden kann, wenn es keinen Gott gibt, wenn es niemanden gibt, der uns mit unserer Schuld hilft. Und das heißt, was sollen wir tun? Sind also Verzweiflung und Unglaube die einzigen Möglichkeiten, die uns offen stehen? Versuchen wir uns einmal vorzustellen, wie sich jemand fühlt, der eine große Schuld auf sich geladen hat. Zum Beispiel der Fahrdienstleiter bei der Bahn, der fahrlässig einen Frontalzusammenstoß von zwei Zügen verursacht hat. Zum Beispiel die Erzieherin, unter deren Verantwortung ein Kind ertrunken ist. Zum Beispiel der Autofahrer, der beim Rechtsabbiegen einen Radfahrer übersehen und überfahren hat. Man kann sich das kaum vorstellen. Man kann es auch kaum aushalten. All die Schmerzen, das Leid, die Albträume, die Vorwürfe, das schlechte Gewissen an jedem Tag, in jeder Nacht. Man kann Gott nur danken, wenn einem solche Tragödien erspart geblieben sind. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir grundsätzlich bessere Menschen sind als die, denen sowas passiert. Diese Menschen sind ja nicht böser als die anderen. Wer von uns hat nicht schon einmal sich ertappt bei Unachtsamkeit, bei Regelwidrigkeit, bei irgendwelchen Dingen, die hätten schlimm ausgehen können? Wer von uns war noch nie leichtsinnig? Die Gewissenslast der Menschen, die ein Unglück verunschuldet haben, die ist meistens nicht deswegen so groß, weil das Fehlverhalten so groß war, sondern weil die Folgen so schwerwiegend waren. Und das ist natürlich menschlich gesehen verständlich, aber bei Gott gelten andere Maßstäbe. Gott beurteilt nicht in erster Linie die Folgen unseres Verhaltens, sondern er beurteilt die innere Haltung, unsere Motive. Und wissen Sie, was bei Gott am schwersten wiegt? Wenn wir ihm, Gott, nicht vertrauen. Wenn wir ihm unterstellen, dass er es nicht gut mit uns meint, dass er sich nicht um uns kümmert und dass wir deswegen dann unser Glück bei anderen suchen, unser Glück und Heil bei Göttern und Götzen, bei Menschen und Dingen. Bei Gott ist die Sünde gegen das erste Gebot die schlimmste Sünde. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und diese Gottvergessenheit, dieses Misstrauen gegen Gott führt dann auch dazu, dass wir Menschen uns dann maßlos überschätzen. Dass wir unsere Vorstellung und unseren Vorteil, unser persönliches Glück zum Maßstab machen. Und diese Arroganz, dieser Egoismus, der führt dann auch unweigerlich im Zusammenleben zwischen uns Menschen zu Ungerechtigkeit, zu Gleichgültigkeit und Hartherzigkeit. Wenn wir das Urteil von Gottes Gesetz gelten lassen, dann stehen wir nicht besser da als der Fahrdienstleister, die Erzieherin oder der Autofahrer mit der jeweiligen Gewissenslast. Und diese Schuld, sie würde uns erdrücken, wenn da nicht Evangelium wäre. Atemberaubende, erlösende, befreiende Nachricht, nämlich Gott wird alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Vollständig lautet der Satz des Propheten Micha so: Er wird sich unser wieder erbarmen und wird unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Und da erkennen wir, dass neben der Meerestiefe noch ein zweites, ein schönes Bild für Gottes Vergebung auftaucht. Er wird unsere Schuld unter seine Füße treten. Manchmal müssen wir im Pfarramt mehrere große Pappkartons in der grünen Tonne entsorgen. Und wie geht man in diesem Fall vor? Man reißt die Kartons ein, man knickt die Seiten um, man trampelt dann so lange darauf rum, bis aus einem großen Karton noch so ein handliches Bündel Pappe geworden ist. Und das heißt, das Herumtrampeln bewirkt, dass etwas Riesiges klein wird, dass es entsorgt werden kann. Und genau das macht Gott mit unserer Schuld. Er tritt sie unter die Füße. Er bewirkt damit, dass aus dieser riesigen Schuldenlast etwas wird, das leicht entsorgt werden kann. Und damit ist das Wichtigste gesagt. Das Wichtigste von der Botschaft des Propheten Micha. Das Wichtigste von der Botschaft aller Propheten. Ja, das Wichtigste in der ganzen Bibel. Nämlich, wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser größtes Problem klein macht, dass er es aus der Welt schafft, dass er es im tiefsten Meer versenkt. Und dabei ist die Geschichte Gottes von Anfang an, von der Erschaffung des Menschen bis zum jüngsten Tag, ein Drama. Was das Verhalten von uns Menschen anbetrifft, ist die Geschichte geradezu frustrierend. Denn wir lernen einfach nicht aus unseren Fehlern. Wir tappen immer wieder in dieselben Sündenfallen. Wir treffen immer wieder dieselben falschen Entscheidungen. Wir leben kaum Fortschritt. Und das gilt sowohl für die Entwicklung ganzer Völker und ihrer Machthaber, als auch für jeden einzelnen Menschen. Aus göttlicher Sicht aber ist diese Geschichte ein großer, ein zusammenhängender Bogen. Gott hat einen Plan mit der Welt und diesen Plan führt er Schritt für Schritt durch, notfalls gegen menschlichen Widerstand. Es ist ein Plan der Liebe und der Rettung. Als die ersten Menschen sündigten, mussten sie zwar unter den Folgen leiden, aber Gott versprach ihnen auch schon einen Rettungsplan durch einen ganz besonderen Nachkommen, der dem Satan, der alten Schlange, den Kopf zertreten würde. Und danach schloss Gott einen Bund mit dem Volk Israel, der dieses Volk aus allen Völkern heraushob. Aber nicht, um die anderen Völker fallen zu lassen, sondern im Gegenteil, um durch dieses Volk quasi alle Menschen vorzubereiten auf sein Rettungsprojekt. Aber auch die Menschen in Israel, sie verhielten sich nicht besser als die anderen Völker, sondern Es wird berichtet, wie sie immer wieder Gott betrübt haben, durch Misstrauen, Ungehorsam, Götzendienst. Das ganze Alte Testament, es ist voll davon, wie Gott immer wieder sein Volk zur Umkehr ruft, aber wie sie immer wieder von Gott abfallen in die Sünde. Israels Propheten, sie hatten diese undankbare Aufgabe, dass sie immer wieder die Menschen zur Umkehr rufen mussten und Gottes Gericht, Strafgericht auch androhen. Auch der größte Teil in diesem Buch des Propheten Micha enthält Anklagen und Strafandrohungen. Aber die Propheten, sie versäumen es nie, darauf hinzuweisen, dass am Ende Gott noch etwas anderes vorhat, dass seine Gnade siegen soll. Gottes vergebende Liebe. Zumindest für die, die sich nicht endgültig vor Gott verschließen. Freilich war das damals nur eine Minderheit in Israel, ein Rest, so wie heute auch nur eine Minderheit in Deutschland ernsthaft nach Gott fragt und ihm vertraut. Und darum verkündigte Micha: Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und der lässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind? Würde Gott menschlich denken und handeln, dann hätte er längst uns unbelehrbare Menschen aufgegeben. Er hätte uns den Rücken gekehrt, vor Wut alles kurz und klein geschlagen. Aber die Liebe Gottes, seine Geduld, die ist eben nicht menschlich, sondern die ist göttlich. Und das heißt, er gibt seinen Plan, seinen Rettungsplan nicht auf. Er führt seine Geschichte mit uns Menschen zu Ende. Auch wenn wir ihn noch so oft enttäuschen, auch wenn es nur wenige sind, die sich zur Umkehr rufen lassen. Gott liebt uns zu sehr, um uns von unserer Schuld erdrücken zu lassen. Also hat er den Weg gefunden, um uns zu retten, um die Schuld zu sühnen. Deswegen kam sein Sohn Jesus in die Welt. Deswegen ging dieser Jesus ans Kreuz mit unserer Schuld, hat die Strafe auf sich genommen für uns. Jesus, er hat sein Leben gegeben, sein Blut vergossen, er hat sich geopfert für uns, damit wir Vergebung erhalten. Das heißt aber auch, Gott hat seinen Maßstab nicht aufgegeben. Er hat seine Maßstäbe auch nicht relativiert. Er hat die Forderung nach Gerechtigkeit erfüllt. Schuld bedeutet Strafe. Aber nicht wir werden bestraft, sondern der eigene Sohn. Und gleichzeitig stillt er die größte Sehnsucht, nämlich er zeigt uns, wie sehr er uns liebt, weil er zu gerecht ist, um über Schuld hinwegzuschauen und uns zu sehr liebt, um uns aufzugeben. Deswegen macht er diesen Plan mit seinem Sohn Jesus, der unsere Schuld trägt und der unsere Schuld wegnimmt. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief: Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Gott führt seinen Plan zu Ende. Er tut das durch Jesus, durch niemand anderen. Und er tut es so, wie er es von Anfang an vorhatte und wie es die Menschen von Anfang an hat wissen lassen. Wenn Menschen große Projekte anfangen, dann setzen sie ja auch alles daran, sie zu Ende zu bringen. Und selbst wenn es so schwierige und langwierige Projekte sind wie Stuttgart 21 oder wie der Berliner Großflughafen. Das himmlische Projekt der Schuldentilgung ist abgeschlossen. Der Tod von Jesus, er schenkt uns Vergebung. Er macht es möglich, dass wir verändert werden, neue Menschen werden. Und das heißt auch, alles, was zwischen uns und Gott stand, diese Mauer der Schuld, sie ist weggenommen. Jedes Hindernis, es ist aus dem Weg geräumt. Diese Angst, nicht gut genug zu sein, sie ist in das Meer der Gnade geworfen. Das besorgte Bestreben, sich richtig zu verhalten, es ist versunken in den Meeresfluten. Die bohrenden Fragen, ob wir genug getan haben, ob wir gut genug sind, ob wir genug leisten, alles versunken im tiefsten Meer. Und das heißt, der Ängstliche darf Ruhe finden. Der Atheist kann Hoffnung bekommen. Gott, unser himmlischer Vater, er ist kein Gott, der Lasten auferlegt, sondern ein Gott, der Lasten abnimmt und entsorgt, ein Gott, der Ruhe schenkt. Er weiß, dass wir Menschen aus Fleisch und Blut sind, dass wir niemals vollkommen sein werden. Und darum sagt Jesus, kommt her zu mir, die ihr euch abmüht unter eurer Last und leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und ich sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie vielleicht mit Ihrem Kollegen oder mit einem Kunden die Geduld verlieren, dann erinnert Sie Jesus, auch dafür habe ich bezahlt. Wenn Sie lügen und der ganze Himmel stöhnt, dann wirft Ihr Retter ein, mein Tod hat diese Schuld bedeckt. Wenn Sie voller Schadenfreude das Leid eines anderen beäugen, wenn Sie jemanden beneiden oder über den Fehler eines anderen schimpfen, dann steht Jesus vor dem himmlischen Gericht und dann deutet Jesus auf sein Kreuz. Darum habe ich mich schon längst gekümmert. Ich habe die Schuld bezahlt, ich habe die Sünden, auch die größten Sünden, die unverzeihlichsten Sünden, ich habe sie ins Äußerste, ins tiefste Meer geworfen. Sünden in die Tonne treten, Schuldberge ins Meer versenken, das kann nur einer, unser barmherziger Vater. Und er macht die ganze Arbeit von Anfang bis Ende. Er sagt nicht, fangt mal an und probiert, was ihr von dieser Schuld abarbeiten könnt, ich mache dann den Rest. Nein, sondern er sagt, ich mache alles. Gib mir deine Schuld. Bring deine Schuld zu mir. Vertrau dich mir an. Ich werde deine Schuld nehmen und werde sie ins tiefste Meer versinken. Er tritt unsere Schuld unter die Füße. Er wirft unsere Sünden in die Tiefen des Meeres, ohne dass wir uns abstrampeln müssen. Und daher sagen alle Begnadigten staunend und dankbar: Amen.